Ars Electronica 2008. A new cultural economy.
Willkommen zurück. Eine etwas kurze Mittagspause, aber ich hoffe, es hat ausgereicht, um sich etwas zu stärken. Wir kommen zum zweiten Panel der Konferenz. Interactivity, a key paradigm of modern society, ein Schlüsselparadigma der modernen Gesellschaft, wo es uns eben darum geht, eigentlich nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, was bedeuten denn jetzt Interaktion und Interaktivität eigentlich außerhalb dem Bereich der Künste? Ich sage jetzt nicht außerhalb des engeren Bereichs der Künste, weil wir, glaube ich, heute Morgen schon gesehen haben, dass man da eigentlich von einem engen Bereich nicht sprechen kann, sondern dass auch in den Künsten Interaktion eben auf ganz verschiedenen Ebenen eine Rolle spielt. Ich leite auch gleich über zu unserem ersten Sprecher. Ich freue mich sehr, dass Christoph Neuberger aus Münster zu uns gekommen ist. Er ist Politikwissenschaftler und Soziologe, ist in Münster Professor für Kommunikationswissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität und seine Arbeitsgebiete sind Journalismus, Internetöffentlichkeit, Aktivitäten von Presse und Rundfunk im Internet, Suchmaschinen und partizipative Formate, also in seiner Ausbildung und seinem aktuellen Arbeitsfeld wirklich genau an der Schnittstelle von dem, was ich gerne in der Konferenz eben auch präsent haben wollte, nämlich einmal so die soziologisch auch etwas begriffsterminologische Beschäftigung mit den Begriffen von Interaktivität und Interaktion, aber dann eben auch, was bedeutet das eigentlich heute mit den modernen Medien. Deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist und Herr Neuberger, ich darf Sie um Ihren Vortrag bitten.
Ja, vielen Dank, Frau Pastek, für die freundliche Einführung. Ja, meine Damen und Herren, mir ist aufgetragen worden, ein wenig Begriffsarbeit hier zu leisten, hoffentlich nicht zu mühselig jetzt nach der Mittagspause. Ich soll also versuchen, ein Stück weit mitzuhelfen, hier zu klären, was diese Buzzwords Interaktion und Interaktivität bedeuten. Ich habe noch einen dritten Begriff hinzugenommen, einen Begriff, der heute im Laufe des Vormittags auch schon häufiger gefallen ist, nämlich Partizipation. Frau Quastik hat darauf hingewiesen, ich werfe hier einen Außenblick auf das, was Sie machen. Ich beschäftige mich sonst normalerweise nicht mit Kunst. Das lässt hoffen, lässt erwarten, dass ich viel Irritation hier auslöse, Widerspruch errege. Das können wir dann im interaktiven Teil machen nach meinem Vortrag. Ich glaube aber, dass es durchaus sinnvoll ist, einen Kommunikationswissenschaftler hier sprechen zu lassen. Ich beschäftige mich als Kommunikationswissenschaftler im Wesentlichen mit Massenmedien, also mit den profanen Angeboten der Medien, mit Presse und Rundfunk, auch mit dem Internet. Internet ist vor allem mein Arbeitsgebiet, also mit aller aktuellen Informationen, Journalismus, Unterhaltung, Bildung und Beratung, also quasi der tägliche Bedarf, der gestillt werden soll durch Medien. Das ist serielle Massenproduktion für ein Massenpublikum. Ich habe hier mal versucht, einige wesentliche Unterschiede darzustellen zwischen der öffentlichen Kommunikation durch Massenmedien und öffentlicher Kommunikation in Gestalt von Kunst. Ohne das jetzt im Detail noch weiter kommentieren zu wollen. Monovalenz ist die Eindeutigkeit, das hohe Maß an Verständlichkeit für ein breites Laienpublikum, während Kunstwerke ja auf Polyvalenz angelegt sind, auf möglichst breite, vielfältige Sinngebung, die man damit angestellt werden kann. Unterstellt wird in der Regel auch ein kunstverständiges Publikum, denn Massenmedien haben das mit einem Massenpublikum zu tun. Unikate, serielle, produzierte Massenangebote, Ästhetik und dann die anderen Funktionen, die ich vorhin schon aufgezählt hatte. Ich habe heute Vormittag im Laufe der Vorträge in der Diskussion aber durchaus den Eindruck gewonnen, dass es sich lohnt, diese Parallelen zu ziehen und auch hier die Diskussion zu resümieren, die in meinem Fach, aber auch in der Soziologie geführt wird über diese Begriffe Interaktion, Interaktivität und Partizipation. Es gibt auch mit Bezug auf die Massenmedien eine lange Tradition der Kritik an zu wenig Rollenwechsel, an der Einseitigkeit der Massenkommunikation, an dem Mangel an Partizipation, da fallen dann regelmäßig die Namen Bertolt Brecht und Hans Magnus Enzensberger. Und es richten sich natürlich dann die Hoffnungen immer auf jedes neue Medium, dass damit dann die Mängel beseitigt werden sollen. Das ist aktuell das Internet. Das Internet ist im Moment der Hoffnungsträger. Web 2.0 ist das Schlagwort, die sozialen Netzwerke, die sich im Moment so rasch ausbreiten. Ich werde also zunächst versuchen zu resümieren, wie im Moment der Stand der Diskussion ist über diese Begriffe Interaktion und Interaktivität. Und möchte dann in einem eigenen Vorschlag versuchen, diese Begriffe zu präzisieren. Wenn wir uns also mit Definition beschäftigen, kann es dabei nicht um die Frage nach der richtigen, nach der einzig richtigen Definition gehen. Definitionen sind Konventionen, die ausdrücklich vereinbart werden können. Das können auch gewachsene Begriffe sein. Man kann allerdings durchaus von Kriterien sprechen, die weiterhelfen bei Definition. Die Präzision, die Eindeutigkeit sind wichtige Kriterien und auch die Zweckmäßigkeit. Ich werde mich bemühen, solche Differenzen zu markieren, die theoretisch und auch empirisch relevant sind. Ich möchte, und das habe ich auf dieser Folie dargestellt, zunächst auf Unklarheiten eingehen der Begriffsbildung. Ein Punkt, den Frau Kwasteck heute Morgen schon angesprochen hat, ist die Frage, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Interaktion sprechen? Ist das eine Eigenschaft eines Mediums oder ist das eine Eigenschaft von Kommunikation? Das geht oft ineinander über, wird nicht klar voneinander getrennt. Ich glaube, dass man beide Aspekte immer im Blick haben muss. Oft ist die Rede von interaktivem Fernsehen beispielsweise oder dem interaktiven Internet. Hier wird der Verweis gegeben auf ein Potenzial, also auf eine im Medium angelegte technische Möglichkeit. Dafür verwende ich den Begriff der Interaktivität. Und davon zu trennen ist dann die Frage des selektiven Gebrauchs dieses Mediums, ob dieses Medium, ob also dieses Potenzial tatsächlich dann auch ausgeschöpft wird zu interaktiver Kommunikation. Das ist der Begriff der Interaktion, den ich dafür reserviert habe. Also hier der Prozessverlauf, der hier stattfindet, die interaktive Kommunikation. Beides darf keinesfalls in eins gesetzt werden, wie das oft, relativ oft passiert. Die Vorstellung eines hyperaktiven Publikums, das nur deshalb, weil die Möglichkeit der Interaktion besteht, dass man auch permanent machen würde. Das ist keinesfalls so. Es gibt eine Vielzahl von Barrieren, auch wenn die technischen Möglichkeiten vorhanden sind. Denken Sie etwa an Zensur, denken Sie etwa auch an ein inhärentes Problem, das man im Internet schön beobachten kann, ein aufmerksamkeitsökonomisches Problem, umso mehr Leute mit kommunizieren. Umso schwerer wird es dann, Anschlusskommunikation zu schaffen und Bezüge herzustellen. Darauf werde ich später noch eingehen. Also zunächst mal diese Trennung zwischen Interaktivität und Interaktion, die ich für wichtig halte. Dann ist es, denke ich, auch wichtig, das Verhältnis zwischen Interaktion und Kommunikation weiter zu klären. Das sind die zentralen Begriffe, mit denen wir uns beschäftigen. Und wenn man hier die Literatur sichtet, wie ich das vor einiger Zeit gemacht habe, kommt man allerdings zu dem ernüchternden Ergebnis, dass im Prinzip fast jede denkbare Konstellation abgedeckt wird durch irgendeinen Autor, was diese Beziehung angeht zwischen Interaktion und Kommunikation. Es gibt also Autoren, die Interaktion als eine Teilmenge betrachten von Kommunikation, die also sagen, es gibt bestimmte Arten von Kommunikation, die besonders ausgezeichnet sind durch diese Eigenschaft der Interaktion. In der Regel ist damit die sogenannte Face-to-Face-Kommunikation gemeint, also die unvermittelte, direkte Kommunikation, das Gespräch, wo die Kommunikationspartner physisch präsent sind. Dieser Face-to-Face-Kommunikation werden nun besondere Eigenschaften zugesprochen, allerdings wird sie auch häufig idealisiert. Ein kontinuierliches Feedback, eine Kommunikation über mehrere Wahrnehmungskanäle, neben dem besprochenen Wort auch noch die Möglichkeit, nonverbal, mimisch und gestisch zu agieren, die Spontanität des Formulierens und auch die Gleichheit der Teilnehmer. Das sind solche Idealvorstellungen davon, wie es Face-to-Face-Kommunikation abläuft. Wichtig ist unter dem Aspekt nun der Interaktion die Möglichkeit der Wechselseitigkeit, des Rollenwechsels zwischen der Kommunikator- und Rezipientenrolle. Ich verstehe, um das vielleicht noch mal kurz nachzuschieben, ich hatte das vorhin auf der Folie bereits gezeigt, also zunächst mal als Arbeitsdefinitionen, und Interaktion, eine wechselseitige Orientierung des Verhaltens von Personen aneinander. Unter Kommunikation verstehe ich eine intentionale Bedeutungsvermittlung zwischen einem Kommunikator und einem Rezipienten. Zunächst also Interaktion als Teilmenge von Kommunikation. Es gibt aber genauso Autoren, die der Auffassung sind, dass Kommunikation eine Teilmenge von Interaktion sei. Hier wird Kommunikation als eine besonders ausgereifte Form der Interaktion angesehen und pauschal jede Form von Kommunikation wird als interaktiv angesehen, also einschließlich auch etwa der einseitigen Massenkommunikation. Hier wird behauptet, dass es schon ausreichen würde, wenn der Rezipient seine Verstehen intentional bezieht auf die Mitteilungshandlung des Kommunikators. Es muss dann also keine Kette geben von weiteren Interaktionen, keinen Rollenwechsel geben. Als schließlich dritte denkbare Konstellation ist die einer Schnittmenge zwischen Interaktion und Kommunikation. Hier wird also getrennt, hier wird zunächst gesagt, Interaktion sei diese wechselseitige Orientierung, die aber keine Kommunikation voraussetzt. Das kann auch ein Verhalten sein, ein Wahrnehmen sein. Und zum anderen Kommunikation, also intentionale Bedeutungsvermittlung, die aber nicht wechselseitig, also durch diesen Rollenwechsel gekennzeichnet muss. Und daraus ergibt sich dann eine Schnittmenge, die man dann als interaktive Kommunikation bezeichnen kann. Also wir sind, nachdem man die Literatur gesichtet hat, doch relativ ratlos. Man kann darüber hinaus schließlich auch noch eine weitere Verwendungsweise feststellen, dieses Begriffs der Interaktion, nämlich für bestimmte Phasen im Rezeptionsprozess. Zum einen bezieht man diesen Begriff der Interaktion auf die Interpretation, also auf die Auseinandersetzung des Rezipienten, des Kunstbetrachters mit dem Kunstwerk. Das ist ein stiller Vorgang, ein innerer Dialog, die Auseinandersetzung mit dem Angebot. Das ist also keine Interaktion zwischen Rezipient und Kommunikator und findet natürlich in jedem Rezeptions- und damit auch in jedem denkbaren Kommunikationsprozess statt. Das ist durchaus auch eine weite verbreitete Verwendung dieses Wortes der Interaktion. Und schließlich noch die Verwendung dieses Wortes Interaktion für Selektionsprozesse. Beispielsweise, wenn von interaktivem Fernsehen die Rede ist, ist damit meistens ja nur gemeint, dass man on demand nun bestimmte Filme abrufen kann. Also es ist rein ein Auswahlprozess damit gemeint, wenn davon die Rede ist. Das passiert in der präkommunikativen Phase, wenn ich also ein bestimmtes Angebot auswähle, mit dem ich mich dann weiter auseinandersetzen möchte. Also wir sehen, es gibt eine Vielfalt von Definitionen für diese Begriffe. Ich versuche jetzt, die Begriffe Interaktion und Interaktivität weiter zu schärfen. Ich greife dabei einen Definitionsvorschlag auf von Cesar Raffaeli, der Interaktion als einen bestimmten Kommunikationstyp kennzeichnet. Ich habe die Definition hier übernommen. Er sagt also Interaktivität. Er verwendet den Begriff der Interaktivität anders als ich. Ich meine hier an der Stelle Interaktion. Ist also ein Verlauf des Kommunikationsprozesses, in dem nämlich Botschaften aufeinander bezogen sind und als quasi vollendete Stufe der Interaktion sagt er, wenn die Mitteilungen nicht nur aufeinander bezogen sind, sondern wenn die Mitteilungen auch auf die Bezug der Mitteilungen untereinander bezogen sind. Hier kommt also noch ein reflexives Moment hinein in diese Interaktion. Ich will das gleich illustrieren. Raffaeli hat das in Schaubildern deutlich gemacht, wie er das meint. Er unterscheidet drei Levels, drei Niveaus von Kommunikation. Die erste Form ist eine nicht interaktive Form von Kommunikation. Die einseitige Kommunikation, wie man sie aus den Massenmedien kennt. Einer spricht, die anderen hören zu. Der eine sendet, die anderen empfangen. Es gibt hier also keinen Rollenwechsel. Das ist die One-Way-Communication, wo es keinen Wechsel gibt. Als zweites Level, das ist die Two-Way-Communication, das bezieht er nun schon ein in die interaktive Kommunikation. Gibt es also eine Bezugnahme, einen Rollenwechsel zwischen Person 1 und Person 2 und die Mitteilungen sind auch aufeinander bezogen. Das kann man sich etwa als Frage- und Antwortspiel vorstellen. Der eine stellt eine Frage, der andere gibt eine Antwort oder man kann es auch über ein Thema definieren, man beschäftigt sich gemeinsam mit einem Thema und tauscht sich darüber aus. Und schließlich noch als übergeordnete, als dritte Stufe, der nun ausdrücklich den Namen interaktive Kommunikation gibt. Sie sehen hier jeweils in Klammern angefügt die Reflexivität, die hier entsteht in der Kommunikation. Hier wird also nicht ein Thema behandelt, sondern die Kommunikation selbst wird in der Kommunikation thematisiert. Man bezieht sich also auf die Vorgeschichte der früheren Kommunikationsakte. Warum macht man das? Das ermöglicht natürlich, wenn man diese Selbstthematisierung von Kommunikation, die Koordination des Ablaufs und die fortlaufende Abstimmung des Kommunikationsprozesses. Das begünstigt also einerseits Verständigungsprozesse, aber auch Prozesse der Strukturbildung, indem man sich darauf einigt, Regeln schafft, wie man denn kommunizieren will. Man kann also Missverständnisse ausräumen und Regeln aufstellen. Das ist natürlich eine relativ umständliche und zeitaufwendige Form der Kommunikation, die deshalb auch, da gibt es empirische Studien dazu, auch nur relativ selten passiert. Mit diesem Begriff von interaktiver Kommunikation hat man, denke ich, auch eine zweckmäßige Definition gefunden, denn sie ist sowohl anschließbar an etwa die soziologische Systemtheorie von Niklas Luhmann als auch an die deliberative Öffentlichkeitstheorie von Jürgen Habermas. Das war ja ein Kriterium, das Kriterium der Zweckmäßigkeit. Ich möchte das gerne nochmal in einem Schaubild deutlich machen, diese Differenz zwischen interaktiver Kommunikation und nicht interaktiver Kommunikation. Das fasst das im Grunde genommen zusammen, was ich schon vorgestellt habe, wobei ich hier unterscheide zwischen einer zeitlichen, einer sachlichen und einer sozialen Bezugnahme. Also zunächst zeitlich müssen die Mitteilungen in der interaktiven Kommunikation nicht nur nacheinander verbreitet, sondern auch nacheinander produziert werden. Nur so können sie sich aufeinander beziehen. Die Antwort von Alter folgt der Frage von Ego, und sie wird erst dann formuliert, wenn Ego die Frage gestellt und Alter sie rezipiert hat. Entscheidend ist also hier die Reihenfolge. Das unterscheidet, und das werde ich gleich noch weiter ausführen, die interaktive Kommunikation von der nicht interaktiven Kommunikation, die eben diese fortlaufende Abstimmung nicht herstellen kann, sondern antizipativ Mitteilungen produziert und verbreitet. Dann die sachliche Bezugnahme. Hier geht es also darum, dass man in sachlicher Hinsicht auf Mitteilungen individuell reagiert. Diese Bezugnahme kann mehr oder weniger explizit ausfallen. Am deutlichsten wird diese Bezugnahme natürlich dann, wenn man zitiert, wenn man das wiederholt, was der Vorredner gesagt hatte, also wenn man das eindeutig zitiert. Neben dieser Explizitheit, darauf bin ich auch schon eingegangen, kann man auch die Frage stellen, ob die Mitteilung jetzt im einfachen Modus oder im reflexiven Modus angelegt ist. Das waren Level 2 und Level 3, die ich vorhin unterschieden hatte. Schließlich ist auch sozial das Verhältnis nicht distanziert. Die Mitteilung richtet sich nicht an eine unbestimmte Zahl unbekannter Empfänger, wie in der Massenkommunikation. Sie ist nicht nur auf die vorhergehende Mitteilung eines bestimmten Kommunikationspartners abgestimmt, sondern auch ausdrücklich an ihn adressiert. Das kann auch wieder mehr oder weniger explizit sein. Am deutlichsten wird es sicherlich etwa bei einem Telefonat, wo man sich eindeutig an eine Person wendet und sich mit ihr austauscht. Ich hoffe, dass ich damit hinreichend geklärt habe, wie ich interaktive Kommunikation verstehe. Das ist also eine soziologische, kommunikationswissenschaftliche Zugang zu diesem Thema. Und ich versuche jetzt diesen Begriff der interaktiven Kommunikation einzuordnen, jetzt in einen größeren Kontext, in dem ich nun andere Formen von Kommunikation unterscheide, Formen der Kommunikation, die wir im Laufe des Vormittags schon mehrfach diskutiert haben. Ich habe ganz unten in diesem Schaubild nun diese Mensch-zu-Mensch-Beziehung, die auch medial vermittelt sein kann, so war das interaktive in Medien sind, die einen Rollenwechsel zulassen oder in Präsenzkommunikation stattfinden kann, wo also diese fortlaufende Abstimmung passieren kann. Dieser Form von Kommunikation weise ich die Begriffe der Interaktivität und der Interaktion zu, die wechselseitige Bezugnahme. Daneben unterscheide ich zwei weitere Formen von Kommunikation, nämlich eine Mensch-zu-Medium- und eine Mensch-zu-Maschine-Beziehung, ganz kurz definiert. Medien, die in der Verbreitung und Speicherung des Inputs sollen also den Input möglichst unverändert weitergeben. In Abgrenzung dazu kann man die Maschine definieren als eine Vorrichtung, die einen Input bearbeitet, algorithmisch bearbeitet, hier also der Computer, der hier eine Rolle spielt. Das ist eine Unterscheidung von Elena Esposito. Viel von der interaktiven Kunst, die heute vorgestellt wurde, lässt sich in den oberen Bereich einordnen, wobei die Begriffe, die ich hier verwende, nämlich Selektion und Reaktion, natürlich in keiner Weise werten gemeint sind, sondern sie sollen einfach Unterschiede deutlich machen. Diese Mensch-zu-Medium- und Mensch-zu-Maschine-Kommunikation ist tatsächlich Kommunikation, nur dass sich der Kommunikationspartner hier hinter einem Medium oder einer Maschine verbirgt. Das ist indirekte einseitige Kommunikation mit einem Partner, der zeitlich quasi vorab, quasi auf Vorrat einen Vorrat an Mitteilungen angelegt hat, auf den nun der Rezipient selbstständig zurückgreifen kann durch einen bloßen Abruf. Es findet keine Wechselseitigkeit, keine fortlaufende Abstimmung mehr statt zwischen Kommunikator und Rezipient. Bei der Mensch-zu-Maschine-Beziehung ist es allerdings möglich, diese Wechselseitigkeit zu simulieren. Wenn der Computer reagiert und es natürlich dann aus der subjektiven Sicht des Nutzers auch zu Verwechslungen kommen kann oder zumindest zu einem Eindruck kommen kann, dass es hier tatsächlich auch eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung sei, etwa wenn man sich mit einem Avatar auseinandersetzt. Der Unterschied nun zwischen der interaktiven Kommunikation und diesen nicht interaktiven Formen der Kommunikation wo wir als, rein als Rezipienten auftauchen, ist wesentlich dadurch bestimmt, dass in solchen Fällen Strukturen Voraussetzungen sind. Man muss wissen, wie Mitteilungen auszuwählen und zu interpretieren sind. Man kann nicht zurückfragen. Es erfordert also eine vorgängige Abstimmung, Erwartungserwartungen, wie es Luhmann formuliert. Man muss ein bestimmtes Vorwissen unterstellen können. Man muss Nutzungsweisen antizipieren können, um zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen. Deshalb hier die Begriffe der Antizipation oder auch der Unterstellung. Das führt im Bereich der Massenmedien, mit denen ich mich auseinandersetze, dafür, dass wir es mit einer ganz starken Standardisierung zu tun haben von Gattungen mit relativ simplen Gattungen, die leicht interpretierbar sind. Sie kennen die verschiedenen Fernsehgattungen oder auch die journalistischen Darstellungsformen, die relativ leicht zu entziffern sind. Wenn neue Medien auftauchen, ist es immer eine Aufgabe, im Institutionalisierungsprozess solche klaren Gattungen herauszuarbeiten. Denn Gleiches gilt natürlich auch für die Kunst. Auch hier findet in der Regel keine interaktive Kommunikation statt mit dem Künstler als Kommunikator, sondern der Museumsbesucher muss sich nun als Rezipient nun auch selbst zurechtfinden, muss also in der Lage sein, Sinn zu bilden, er muss eine Orientierung haben, um erfolgreich Sinnbildung produzieren zu können, und er muss darüber hinaus aber auch motiviert sein. Wenn man das nun nochmal in den Begrifflichkeiten von Raffaeli deutlich machen will, Level 1 wären hier die ersten beiden Stufen, Level 2 und 3 wäre hier die unterste Form der interaktiven Kommunikation. Soweit also zunächst mal zu diesen beiden Begriffen der Interaktion und Interaktivität. Geben Sie mir bitte noch ein paar Minuten, um jetzt den dritten Begriff noch deutlich zu machen, den Begriff der Partizipation, der häufig nicht deutlich unterschieden wird von diesen beiden Begriffen, die ich eben eingeführt habe. Der Begriff der Partizipation bezieht sich nicht auf einen bestimmten Typ von Kommunikation, sondern beschreibt zunächst mal nur die Tatsache des Zutritts, der Möglichkeit der Beteiligung an öffentlicher Kommunikation. Also ob ein kommunikativer Zugang vorhanden ist, ob ich mich beteiligen kann an öffentlicher Kommunikation. Es geht hier also vor allem um strukturelle Voraussetzungen. Es geht also hier noch nicht um die Kommunikation selbst, sondern um die Frage, ob ich mich an Kommunikation beteiligen kann. Auch hier kann man unterscheiden zwischen Potenzial- und Prozessbegriffen und kann auch nochmal unterscheiden zwischen einem rezeptiven Zugang und einem kommunikativen Zugang. Partizipation meint, so ist so die gängige Gebrauchsweise, den kommunikativen Zugang, dass ich mich selbst öffentlich zu Wort melden kann, selbst publizieren kann. Wenn man das nun medienhistorisch betrachtet, kann man feststellen, dass die erste Erwartung, der erste Anspruch, nämlich der rezeptive Zugang zur Öffentlichkeit, geschaffen wurde durch die Massenmedien, durch einseitige Massenmedien. Der Durchbruch hat sich da vor allem im 19. Jahrhundert vollzogen mit der Massenpresse, als die Möglichkeit fast für jeden gegeben wurde, sich nun zu informieren. Diese Massenmedien, Presse und Rundfunk haben nur den einen Nachteil, dass sie kaum einen Zugang schaffen für Kommunikatoren. Das ist dieses Problem des Gatekeeping, das heißt, die Verbreitungskapazität ist hier relativ gering. Wir haben hier also professionelle Vermittler, Redaktionen beispielsweise, die dafür sorgen müssen, dass quasi die richtigen, wie auch immer man das definiert, die richtigen Informationen und Meinungen weiter verbreitet werden. In Zeitungen oder über Rundfunksender sind immer sehr beschränkte Kapazitäten, es gibt zu wenige Frequenzen, die Seitenzahl in den Zeitungen ist beschränkt, die Kosten sind zu hoch oder sehr hoch, um selbst eine Zeitung betreiben zu können. Das ist also der rezeptive Zugang, der hier in der Ära der Massenmedien geschaffen wurde. Das Problem des kommunikativen Zugangs scheint sich nun auch lösen zu lassen, nämlich mit dem Internet, das nun diesen Zugang erweitert hat, wo nun im Prinzip jeder in der Lage ist, zu publizieren. Das verändert nun auch unser Bild von Öffentlichkeit, wie ich es hier versucht habe zu skizzieren. Die Gatekeeper-Funktion entfällt. Es gibt jetzt eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren. Man kann das auch im Einzelnen bezeichnen. Also diese Verbindung wird zum Beispiel als Disintermediation bezeichnet, also das Umgehen dieser Mittelsleute, die sich sonst immer zwischen den Quellen, den Produzenten auf der einen Seite, das Publikum, der Nutzer auf der anderen Seite gestellt haben. Das ist ein Prozess, den man in vielen Bereichen beobachten kann. Man kann ihn auch im Bereich der Kunst beobachten, wo man eben nicht mehr unbedingt das Museum braucht, nicht mehr unbedingt die Galerie braucht, sondern auch das Internet selbst als Plattform für einen direkten Zugang zu seinem Publikum nutzen kann. Ähnliches kann man auch feststellen bei der Verbreitung von Musik etwa. Man kann es auch feststellen im Journalismus, dass also diese Mittelsleute umgangen werden können. Und schließlich auch die Möglichkeit, auch das gab es bisher noch nicht, der selbstorganisierten Nutzernetzwerke im Internet. Das ist vor allem das, was unter Web 2.0 läuft. In den klassischen Massenmedien haben wir ein sogenanntes Disperses Publikum mit relativ isolierten Rezipienten. Im Internet besteht nun auch hier die Möglichkeit der Vernetzung. Am Beispiel des Internets kann man, glaube ich, jetzt auch nochmal deutlich machen, diesen Unterschied zwischen den beiden Begriffen von Partizipation und Interaktion. Das Internet erweitert also die Möglichkeit des kommunikativen Zugangs. Es bietet auch die Möglichkeit, weil es auch rückkanalfähig ist, die Möglichkeit der interaktiven Kommunikation. Im Internet wird aber auch am ehesten deutlich, dass es hier ein Spannungsverhältnis sogar gibt zwischen Interaktion und Partizipation. Wer selbst einen Blog schreibt, kann die Erfahrung machen, dass er relativ wenig Resonanz bekommt, dass er wenig gelesen wird und dass auch die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass jemand einen Kommentar schreibt. Erst dann würde man in die interaktive Kommunikation einsteigen, weil einfach die Informationsflut so hoch geworden ist, aufmerksamkeitsökonomisch, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass man ein wenig abbekommt von diesem Aufmerksamkeitskuchen. Und so entsteht beispielsweise in der sogenannten Blogosphäre auch eine Aufmerksamkeitshierarchie, dass also relativ wenige sogenannte A-List-Blogs einen Großteil der Zuwendung des Publikums erhalten und viele andere Weblogs kaum Aufmerksamkeit erhalten. Und dann eben auch sich da nur ausnahmsweise interaktive Kommunikation ergibt. Im Internet kann man nun auch die Herausbildung geeigneter Formate entdecken, die also das organisieren, die interaktive Kommunikation organisieren und auch dazu beitragen, auch das unterstützen, diese wechselseitige Bezugnahme, zum Teil durch Regeln, die vorgegeben sind, durch die Formate selbst, zum Teil aber auch moderierend, dass also tatsächlich auch Akteure eingreifen, die hier moderierend tätig sind, damit es zur Interaktion kommen kann. Zu diesem Beispiel des Internets, das könnte man jetzt noch weiter ausführen. Ich möchte jetzt auch schon zum letzten Punkt kommen. Ich bin eingestiegen mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Kommunikationswissenschaft, Kunstwissenschaft, nach dem Verhältnis zwischen Kunst und Massenmedien, habe dann vorgeschlagen, wie man diese Begriffe von Interaktion, Interaktivität und Partizipation fassen kann, präzisieren kann. Aufgabe wäre es jetzt, das noch weiter zu diskutieren, inwieweit das übertragbar ist, inwieweit das fruchtbar übertragbar ist auf Kunst. Mir haben sich zwei Fragen aufgedrängt bei der Vorbereitung dieses Referats, nämlich zum einen die Frage, inwieweit bei interaktiver Kunst, soweit sie nicht im engeren Sinne interaktiv abläuft, nämlich wirklich als Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, sondern die Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk als Medium oder Maschine, inwieweit, und das wäre für mich als empirischer Forscher eine Frage, die man auch untersuchen müsste, inwieweit man antizipieren kann, ein bestimmtes Nutzerverhalten, bestimmte Nutzererwartungen oder inwieweit auch solche Nutzerverhaltensweisen, Erwartungen dann auch nachträglich evaluiert werden. Also die Beobachtung des Kunstrezipienten bei der Auseinandersetzung mit einem Kunstwerk durch teilnehmende Beobachtung oder auch und durch Befragung, das Beispiel vorher mit den Goldfischen im Mixer, also das war schon eine schöne heuristische Typologie der Idioten, der Voyeure und der Moralisten, was man dann auch jetzt empirisch überprüfen könnte. Und schließlich die zweite Frage, die ich auch sehr anregend finde, ist die zwischen dem Verhältnis von Kunst und neuen Medien. Also die Frage, inwieweit Kunst ein Vorreiter ist, hier an verschiedene Optionen, Gebrauchsoptionen eines neuen technischen Mediums durchgespielt werden und dann auch die Erfahrungen, die hier gesammelt werden, dann auch diffundieren, auch in der Gesellschaft dann auch aufgegriffen werden. Auch das halte ich für eine sehr spannende Frage. Oder wie es Herr Daniels formuliert hat, auch, dass hier quasi die Utopien, die in einem Medium stecken, auch weiter erhalten bleiben, die sich zunächst mit einem Medium verbunden haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Neuberger, für diesen super Ein- und Überblick in die verschiedenen Definitionen, Begriffsarbeit am Thema Interaktivität. Und ich denke, man sieht schon da direkt, dass es tatsächlich natürlich sich das, was wir heute Morgen in dem ersten Panel gehört haben, auf diese Begriffe bezieht, aber dass es doch sehr starke Unterschiede gibt. Zum Beispiel dieser Partizipationsbegriff, ich weiß nicht, wo der Lars Blunk ist hier hinter mir, diese Idee, dass es eigentlich diese öffentliche Partizipation ist, das ist eigentlich in dem Begriff der partizipativen Kunst ja gar nicht drin. Also da sind es wirklich so zwei ganz unterschiedliche Schienen. Weiß nicht, ob Sie da direkt was zu...
Also die Beispiele, die wir heute Vormittag ganz am Ende gesehen haben, das schien mir durchaus partizipative Kunst zu sein. Also die Beteiligung der Jugendlichen, die Beteiligung der Polizisten, da war das, denke ich, ganz offensichtlich. Und da fand ja auch sogar interaktive Kommunikation statt, also als Mensch-zu-Mensch-Präsenzkommunikation.
Ja, aber gerade die Sachen, die der Herr Blunk vorgestellt hat, die werden halt auch sehr schnell als partizipativ oder werden als partizipativ bezeichnet, sind aber eigentlich die individuelle Auseinandersetzung eines Benutzers mit einem Kunstwerk. Und das wäre ja etwas, was Sie nicht primär als partizipativ bezeichnen würden, dann, wenn ich das richtig verstehe.
Das würde ich noch als rezeptiv bezeichnen, ja.
Ja, ja, also das fand ich sehr spannend. Denke ich, das, was Sie auch angedacht haben mit der Antizipation von Nutzerreaktionen, wäre meine Frage jetzt im Medienbereich, inwieweit kann man das verbinden zur Frage der artifiziellen Intelligenz? Also ist es erst dann im Prinzip, können Computer Nutzerreaktionen dann antizipieren, wenn künstliche Intelligenz irgendwie in Ansätzen da ist oder...
Ja, dann wäre es benutzerfreundliche künstliche Intelligenz. Also wenn es darum geht, Nutzererwartungen zu erfüllen, also den Nutzer zufriedenzustellen, dann wäre das natürlich ein erfolgreiches Ergebnis von künstlicher Intelligenz, die aber sicherlich auch für anderes eingesetzt werden kann. Sie kann ja nur noch ganz bewusst Erwartungen unterlaufen, Erwartungen widersprechen. Das ist auch hier eine Frage der Zielsetzung, was man damit dann auch erreichen will, denke ich.
Aber im Prinzip würden Sie sagen, von Ihrem Level 3 her wäre eine Mensch-Maschine-Interaktion erst dann interaktiv, wenn künstliche Intelligenz mit im Spiel ist.
Das wäre sicherlich Voraussetzung. Es gibt ja solche Ansätze dafür, das kollaborative Filtern, das Sie von Amazon beispielsweise kennen, dass also das Auswahlverhalten nicht nur des eigenen, sondern eben auch von anderen Leuten, die sich für ähnliche Bücher auch interessiert haben und man dann entsprechende Empfehlungen bekommt, sind ja schon erste Ansätze, die in eine solche Richtung gehen. Ja.
Ja. Aber das wäre dann ja eigentlich nicht künstliche Intelligenz, sondern mehr kollaborative Intelligenz.
Das ist richtig. Das ist natürlich nochmal eine Ecke komplizierter. Sie haben recht, weil da natürlich noch viele andere Nutzer auch noch mit beteiligt sind.
Ja, ja, sehr spannend. Aber vielleicht fragen wir auch nochmal.
Ich frage jetzt nochmal an der Stelle genau weiter, weil eigentlich Katja Kwasniek sich vielleicht nicht getraut hat. Wenn Ihr Forschungsprojekt von Katja Kwasniek, wäre damit eigentlich in Frage gestellt, ob es um interaktive Kunst geht. Ich spitze das jetzt mal zu, weil es geht bei den meisten der Gegenstände, mit denen Katja Kwasniek sich befasst und die sozusagen die klassischen Exponate interaktiver Kunst sind, ja, um eine Mensch-Maschine-Kommunikation, in der nicht jetzt sozusagen ein anderer Mensch live dabei ist, sondern wie Sie das gesagt hatten, Sie hatten das als reaktiv, glaube ich, definiert, eben vorher abgelegte Informationen abrufbar sind. Und das können zwar komplexe und vielgestaltige Formen der Interaktion sein, die da abgerufen werden, aber in Ihrem Begriff wäre es keine Interaktion, sondern es wäre nur reaktiv. Und damit würde sich Katja nicht mit interaktiver und die ganze Ars Electronica auch nicht mit interaktiver, sondern nur mit reaktiver Kunst.
Ja, also wie gesagt, das ist durchaus in der soziologischen Diskussion eher der Standpunkt, dass man sogar relativ eng interaktive Kommunikation sogar nur als Face-to-Face-Kommunikation, also wo weder Medien noch Maschine eine Rolle spielt, definiert. Aber wie gesagt, Definitionen sind keine Wahrheiten, das sind schlicht Konventionen. Und ich habe ein relativ instrumentelles Verständnis von Definitionen. Mir ging es darum, mit diesen drei unterschiedlichen Begriffen, die ich verwendet habe, zunächst mal relevante Differenzen zu markieren. Ob wir uns dann darauf einigen, jetzt einer bestimmten Tradition zu folgen, wie ein Wort bisher verwendet wurde, nämlich dazu interaktive Kunst zu sagen. Und darauf wird man sich einigen können, unter der Voraussetzung, dass schlicht immer klar ist, worüber man eigentlich redet. Darauf kommt das, denke ich, an. Und deshalb sind es, glaube ich, solche interdisziplinären Gespräche sehr, sehr spannend, um einfach mal abzugleichen, wie man mit solchen Wörtern eigentlich umgeht und nochmal deutlich zu machen, was meint denn der eine damit, was meint denn der andere damit. Ob man sie dann so übernimmt und weiterverwendet, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Nur hoffe ich, ein Stück weit dazu beigetragen zu haben, deutlich zu machen, wie wir mit diesen Wörtern umgehen.
Ich habe mich von Ihnen auch keinesfalls angegriffen gefühlt, das sowieso nicht. Zumal ich ja auch, das ist auch das, was ich zu Beginn auch versucht habe klarzustellen, dass ich auch interaktive Kunst wirklich inzwischen als Gattungsbegriff sehe. Also er versucht etwas zu beschreiben, was es gar nicht unbedingt auch immer sein will, sondern es ist auch eine Konvention, wie Sie sagen, das so zu bezeichnen. Vielleicht nur noch ein kurzer Kommentar, was Sie sagten zu der Live-Kommunikation. Das fand ich auch ganz spannend an dem Aufsatz von Ihnen, den ich gelesen habe, dass Sie ja eigentlich das Live-Kommunikation für Sie nicht Kriterium für Interaktion ist, sondern Sie sagen da, dass eben asynchrone und auch einkanalige Kommunikation manchmal interaktiver sein kann, weil mehr mentale Leistung zwischen den einzelnen Reaktionen möglich ist.
Ja, das ist wieder ein besonderes Verständnis von Interaktion, vor allem in der empirischen Rezipientforschung wird mit einem sehr, sehr breiten Begriff von Interaktion gearbeitet. Und da kann man, das ist zumindest mein Urteil, eine Gleichsetzung feststellen von Face-to-Face-Kommunikation, und zwar in all ihren Facetten, wo es also gar nicht mehr um Rollenwechsel geht, also die Einengung, die ich hier vorgeschlagen habe, sondern auch um ganz, ganz andere Dinge, und diese Idealisierung von Face-to-Face-Kommunikation stattfindet, wo nicht darauf geachtet wird, dass natürlich auch Face-to-Face-Kommunikation hierarchisch ablaufen kann, dass es keineswegs eine Gleichberechtigung vorhanden sein muss, dass sie auch nicht interaktiv ablaufen kann. Wer einen Vortrag hält, wird wahrscheinlich nur einen begrenzten Umfang Interaktion dann zulassen. Also das ist ein Problem mit dieser Idealisierung. Es hängt außerdem auch immer davon ab, was man denn eigentlich erreichen will mit Kommunikation. Ob es einfach sinnvoll ist, eine bestimmte Form von Kommunikation zu wählen. Da mag die Face-to-Face-Kommunikation in bestimmten Situationen gar nicht geeignet sein, weil ich nonverbal und zwar nicht willentlich irgendwelche Mitteilungen mitproduziere, von denen ich möglicherweise gar nicht will, dass sie mein Kommunikationspartner sieht. Dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, einen Brief zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben oder zum Telefonhörer zu greifen.
Ich fand dieses Stichwort Interdisziplinarität sozusagen in den verschiedenen Wissenschaftsansätzen auch sehr wichtig. Das ist ja auch was, wo wir hinwollen mit dem ganzen Panel. Und also man kennt das auch aus sozusagen eigener Erfahrung, wenn man sowohl im Bereich jetzt Kunstgeschichte, Medientheorie in unterschiedlichen Feldern publizistisch tätig ist, wird man auch sehr verschieden wahrgenommen und muss immer sehr genau auf diese Begriffswahl achten. Und das fand ich jetzt auch spannend, wie du das direkt gesagt hast, wie jetzt Lars Blunk dieses Partizipative verwendet und wie er es hier verwendet. Und das kann man, glaube ich, sehr klar auf sozusagen das Leitmotiv der Wissenschaft herunterbrechen, weil in einer partizipativen Vorstellung von einem Kunstwerk in der Kunstwissenschaft geht es um die Partizipation am Werk, und in einem kommunikationswissenschaftlichen Ansatz geht es um die Partizipation an der Kommunikation oder Massenkommunikation. Also da ist man, glaube ich, relativ schnell am Punkt. Bei der Interaktion wird es, glaube ich, schwieriger, glaube ich. Aber das wäre jetzt irgendwie so.
Also man muss da tatsächlich auch immer darauf achten, wenn man eine Erklärung finden will für die Unterschiede auf die Herkunft. Also mein Begriff der Partizipation stammt sicherlich aus politischen Zusammenhängen. Und das ist ja auch eine Gleichsetzung, die oft stattfindet von Öffentlichkeit gleich politische Öffentlichkeit. Und dann ist man bei normativen Öffentlichkeitstheorien die Frage, wer darf sich denn eigentlich beteiligen am politischen Diskurs, wer hat da Zutrittsrecht, und zwar nicht nur in der Form der Rezeption, sondern auch in Form der Kommunikation, wer darf mitreden.
Ja, mir ist Ihre Begriffsschärfe, die Prägnanz viel sympathischer als diese Obskurität, die wir vielleicht manchmal in den Kunstwissenschaften haben. Ich halte Ihr Modell aber nur für bedingt übertragbar. Das ist gar keine Kritik an Ihnen, sondern nur um das zu klären, dass diese beiden Dinge vielleicht nicht so sehr zusammenpassen. Aus einem einfachen Grund. Sie haben so ein Sender-Botschaftsgefüge jeweils in Ihrer Argumentation, und dazwischen ist ein Medium geschaltet. Und meinetwegen im Sinne von Sibylle Krämer, das Medium erfüllt seine Botschaft umso besser, je stärker seine medialen Qualitäten hinter sich selbst zurücktreten und nur noch die Botschaft sozusagen durchfließt durch den Kanal. Das ist ja nicht die Situation, wie wir sie bei Kunst oder auch bei interaktiver Kunst vorfinden, sondern da thematisiert das Medium sich auch gleichzeitig mit, Sie können jetzt sagen, das macht das Internet auch oder das macht das Buch oder das Telefon, aber in der Gebrauchsfunktion dieses Mediums verschwindet es doch mehr oder weniger aus der Wahrnehmung, und wir schauen auf die Botschaft, dieses Sender-Empfänger-Botschaftsmodell, das wird so, glaube ich, auf die Rezeption oder auch auf die Produktion von Kunst gar nicht so sehr anwendbar sein, wie auch der Medienbegriff hier vielleicht nicht so sehr trägt. Deswegen, glaube ich, argumentieren wir wieder unter unterschiedlichen begrifflichen Voraussetzungen, die es fast unmöglich machen, Ihr Modell auf das von interaktiver Kunst zu übertragen. Mhm.
Also ich habe natürlich hier kein schlichtes Transportmodell von Bedeutung, in dem Container weiter transportiert werden. Aber Sie haben sicherlich insofern recht, als man den Einfluss des Mediums in Massenmedien eher versucht zurückzudrängen. Man hat da bestimmte Erfolgsparameter, man will Werbeumfelder schaffen, man will informieren und so weiter, und dann nimmt man halt das am besten geeignete technische Medium, ohne das dann selbst nochmal groß zu reflektieren. Das mag sicherlich, und da fehlt mir jetzt allerdings auch wahrscheinlich der Einblick in die Kunstdiskussion, mag in der Kunst eine andere Konstellation sein, ja.
Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum?
I have a question. How do you understand communication? Is it exchange of signals, exchange of signs, of meanings? Because I see problem in communication with man and medium, and man and machine. Two machines communicate through signals exchanging. Men communicate only with men, with through feedback only. And I cannot understand the communication with men and medium. It is hard to understand. Maybe you clear it. Thanks.
Ja, nochmal zum Kommunikationsbegriff. Ich hatte ihn ja ganz kurz definiert als intentionale Bedeutungsvermittlung. Ich glaube nicht, dass es eine Interaktion oder Kommunikation geben kann zwischen einem Rezipienten und einer Maschine. Wenn ich dahinter ein Kommunikator stünde, das kann der Programmierer beispielsweise sein, der das Computerspiel entwickelt hat, der bestimmten Zeichen eine Bedeutung zugeschrieben hat. Nur dadurch kann Kommunikation zustande kommen. Ob die Kommunikation gelingt, steht auf einem anderen Blatt, und auch die Frage, wie man denn messen kann, ob Kommunikation erfolgreich ist. Man kommt dann leicht in die Diskussion zwischen Realisten und Konstruktivisten, die Frage, ob man dergleichen überprüfen kann. Das ist natürlich richtig, dass das schwer feststellbar ist, aber es ist jetzt nicht die Vorstellung, dass man alleine mit einer Maschine kommunizieren könnte, wenn nicht dahinter auch ein Kommunikator stehen würde. Ich hoffe, ich habe die Frage damit angemessen beantwortet.
Takes longer for them to follow. I take your definition that interactive art is more receptive, but I think hearing what you say, that it's very much from the point of view of the producer rather than the receiver, because often in an interactive technical situation, what the person perceives is enormously more complex, and so their perception is that it's not receptive, that the machine and the system is actually interacting with them. Though, of course, from the production point of view, it's different.
Ja, es ist sicherlich richtig, dass ich hier quasi von einem analytischen, distanzierten Standpunkt aus diese Begriffe gebildet habe, dass natürlich die subjektive Perspektive des Nutzers eine völlig andere sein kann. Ich habe darauf hingewiesen, dass es durchaus auch zur Verwechslung kommen kann oder zumindest zum Eindruck, dass es in der Interaktion stattfindet mit der Maschine. Der Turing-Test ist ja dafür auch bekannt. Eine solche Verwechslung kann ja auch schon in der Auseinandersetzung mit Medienangeboten passieren. Die parasoziale Interaktion, wenn der Moderator das Publikum zu Hause anspricht, auch bei Daily Soaps hat man solche Phänomene feststellen können. Also auch da ist durchaus, aus die subjektive Sicht kann da durchaus auch eine andere sein, als die distanzierte Sicht eines Beobachters zweiter Ordnung.